Hallo und herzlich willkommen zu unserer Nachvertonung unseres Vortrags LaTeX, fortgeschrittene Verwendung. Wir, das sind Johannes und Malte.
Hallo.
Wir haben diesen Vortrag bereits schon einmal auf der Metanode 2013 gehalten. Da wurde der allerdings nicht aufgenommen und deshalb wollen wir den jetzt nachvertonen. Was möchten wir euch im Zuge dieses Vortrages zeigen? Wir möchten euch zum einen zeigen, wie funktionieren Literaturverzeichnisse und Zitate und Zitatverweise. Dann, wie kann man mit eigenen Befehlen ein semantisches LaTeX-Dokument erzeugen? Als dritten Punkt hätten wir dann, wie können wir mithilfe von LaTeX DIN-Briefe setzen? Und als letzten Punkt wäre es Gestalten eigener Layouts mit LaTeX. So, das heißt, wir beginnen einmal nochmal damit, wie LaTeX verwenden. Farbe, noch so ein paar Punkte, die wir im Grundlagenvortrag noch nicht vorgestellt haben. Dann geht's weiter mit Literatur, das heißt BibTeX im Wesentlichen. Und als letzten großen Punkt hätten wir eigene Layouts mit LaTeX. Außerdem noch der Hinweis auf unsere Webseite. Da könnt ihr unter mlte.de LaTeX, könnt ihr zum einen diese Präsentation abrufen, dazu auch das Skript zu diesem Vortrag. Darüber hinaus noch die Beispieldokumente, denn für jedes dieser Beispiele, die wir hier euch zeigen wollen, haben wir ein eigenes Beispieldokument erzeugt. Dann gibt's da noch Links zu weiteren Quellen und ganz wichtig ist, oder auch vorhanden ist, der Link zum GitHub Repository. Da könnt ihr den gesamten Quelltext dieser Präsentation abrufen. Wir möchten euch aber erst bitten, auch euch mit den Beispieldokumenten zu beschäftigen. Ansonsten wird Malte jetzt nochmal auf LaTeX verwenden, ein wenig fortgeschritten eingehen.
Gut, ja, dann steigen wir da jetzt mal direkt ein und fangen an mit dem ersten Punkt Farbe. Bis jetzt war das ja alles sehr schwarz-weiß, wir können aber auch bunt. Entschuldigung. So, dazu verwenden wir das Paket xColor. Es gibt auch das Paket Color, aber xColor ist die Erweiterung davon. Deswegen sieht es so ein bisschen seltsam aus und fängt mit x an. Dafür muss halt in der Präambel dann, wie üblich, Use Package zum Laden des Pakets und dann xColor stehen. Und damit haben wir dann im Wesentlichen zwei neue Befehle, nämlich Colorbox und TextColor. Colorbox erzeugt hier so einen Kasten, wo die Farbe als Hintergrundfarbe verwendet wird. Und TextColor setzt die Farbe des Textes. Und in diesem Beispiel habe ich jetzt hier mit Colorbox Orange Text hier unten diesen Text vor orangenem Hintergrund ausgeben lassen. Und mit TextColor Orange habe ich den Satz oder das Wort Worte hier in Orange stehen. Wie definiert man jetzt solche Farben? Es gibt zunächst mal die Grundfarben, Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta, Gelb und verschiedene Abstufungen von Schwarz bis zu Weiß über Grau. Die kann man direkt verwenden. Und alle anderen Farben kann man sich definieren, indem man mithilfe von xDefineColor sich selbst Farben definiert. Und zwar entweder im RGB-Farbsystem, das funktioniert so, dass man drei Zahlen zwischen 0 und 255 angibt, die einem sagen, wie groß der Rot-, der Grün- und der Blauanteil von der Farbe ist. Das heißt, hier im Beispiel habe ich die Hausfarbe der Universität zu Lübeck, zumindest meine Interpretation davon, also im Wesentlichen die Farbe, die auf der Webseite verwendet wird, als RGB-Farbe definiert. Das heißt, die hat überhaupt nicht Rot, ein bisschen Gelb und ein bisschen Blau. Ein bisschen grün und ein bisschen blau. Und damit kann ich dann als Farbe an der Stelle wie auf der Folie vorher Orange Uni Lübeck verwenden. Alternative dazu ist das HSB-Farbsystem. Steht für Hue, Saturation und Brightness. Das heißt, ich habe den Farbgrad, die Sättigung und die Helligkeit der Farbe. Und der Vorteil davon ist, dass ich, ja, wenn ich dieses Farbsystem verwende, das ein bisschen intuitiver angeben kann. Dem 217 ist eben die Farbe, die ich haben will, also in diesem Fall blau. 47 und 87 gibt mir dann Sättigung und Helligkeit an. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche die Farbe aber ein bisschen heller, kann ich an der hintersten Zahl drehen. Wie funktioniert das dann mit der vorderen Zahl hier? Dafür habe ich hier unten einfach mal ausgegeben, alle Werte von 0 bis 240 jeweils mit S und B fest auf 240 gesetzt und dann erkennt man, das gibt mir hier so ein vollständiges Farbspektrum, wobei eben jeweils die Farben in voller Sättigung und vollständiger Helligkeit da sind. Das Ganze hier unten ist auch mit LaTeX gesetzt. Das ist eine Vorschleife. Kann man sich mal angucken. Ist möglich mit dem PGF-Vorpaket. Können wir aber hier jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und die dritte Variante, wie man eine eigene Farbe definieren kann, ist mit Hilfe von Color LED hier oben. Da habe ich einfach für eine vorhandene Farbe eine neue Farbe, einen neuen Namen vergeben. Das heißt, Uni Lübeck kann ich in Zukunft auch als Main Color ansprechen. Warum sollte man das tun? Ja, der Vorteil davon ist, dass man für bestimmte Dinge semantischere Namen vergeben kann und dann, wenn man irgendwann feststellt, das ist alles viel zu orange hier, das muss mehr blau oder das ist alles viel zu blau hier, das muss mehr grün, kann man an zentraler Stelle die verwendeten Farben ändern und muss nicht gucken, wo habe ich überall einen Grünton verwendet und den dann austauschen. Das ist der Vorteil davon, wenn man eigene Farbnamen vergibt. Jetzt der ganz große Vorteil des X-Color-Pakets ist, man kann auch Farben mischen. Das heißt, wenn ich weiß, ich will einen Rotton haben oder auch wenn ich weiß, ich will meine Hauptfarbe haben, aber die soll ein bisschen heller. Dann kann ich da hinschreiben, ich will rot, aber nur zu 75% gemischt mit 25% weiß. Und jetzt kann ich das Ganze immer weiter staffeln. Das heißt, ich kann dieses Rot, ja, beziehungsweise vorher machen wir jetzt erstmal, mischen wir das Rot zu 75% mit 25% Grün. Ja, wenn da nichts steht, wie in diesem Fall, dann nehmen wir da Weiß. Wenn da was steht, nehmen wir eben die Farbe, die da steht. Und jetzt können wir diese Farbe, die von hier bis hier definiert ist, wieder nur zu 50% und Rest Weiß nehmen. Oder hier zu 50% Rest Blau. Oder diese Farbe, die wir dann definiert haben, nur zu 25% Rest Weiß. Oder statt Rest Weiß Rest Grau. Ja, man kann also jede beliebige Farbe immer noch weiter mit was anderem mischen. Und wenn ich ein Minus davor setze, entsteht jeweils die Komplementärfarbe. Das ist insbesondere praktisch, wenn ich mir eine Grundfarbe definiert habe, die ich verwenden will. Dann kann ich eben verschiedene Helligkeitsabstufungen von dieser Grundfarbe verwenden. Wenn man jetzt nicht nur Text farbig ausgeben will, sondern auch Tabellen, insbesondere Zebra-Tabellen haben will. Zebra-Tabellen heißen die deswegen, weil die Zeilen abwechselnd hell und dunkel gefärbt sind, wie beim Zebrastreifen. Und dafür bietet das X-Color-Paket eine wunderbare Unterstützung. Damit die aktiv ist, muss es aber geladen werden mit der Option Table. Das heißt, in der Präambel muss ich nicht Use Package X-Color, sondern Use Package X-Color mit der Option Table hinschreiben. Und was es dann gibt, ist den zusätzlichen Befehl Row Colors. Deswegen kann ich hier jetzt, wie an der Stelle, schreiben Row Colors und kann dann hier angeben Orange 25% und Orange 5%. Und das sind die abwechselnden Färbungen, die dann automatisch verwendet werden. Das heißt, wir sehen hier, wir beginnen mit der hellen Farbe, dann kommt die dunkle, dann wieder die helle. Warum ist jetzt hier die erste Zeile noch ein bisschen dunkler? Ja, weil das die Überschrift sein soll. Deswegen sage ich hier dann explizit in der ersten Zeile nochmal Row Color Orange 50% und für die folgenden Zeilen verwende ich die automatische Färbung durch den Row Colors Befehl hier oben. Das nächste, was wir ansprechen wollen, ist, wie man eigene Befehle und eigene Umgebungen verwenden kann, um zum einen seinen Quelltext mehr zu strukturieren und zum anderen auch, um wiederkehrende Aufgaben einfacher zu verwenden. Dafür zunächst nochmal zurück, was ist eigentlich ein Befehl, wie sieht er aus? Jeder Befehl beginnt mit einem Backslash, dann kommt der Name des Befehls, hier als Command Name, dann kommt vielleicht ein Stern. Dieser Stern ist so ein optionaler Schalter, der gehört nicht zum Befehlsnamen dazu, deswegen ist es relativ schwierig, selber Befehle zu definieren, die diesen Stern enthalten. Deswegen hier nochmal explizit der Hinweis, dieser Stern ist nur so ein Schalter. Wir haben das gesehen zum Beispiel bei dem Kommando Section, dass es auch als Section Stern gibt. Dann kommen optionale Parameter, beziehungsweise der eine optionale Parameter, weil es gibt nur genau einen. Und dann kommen beliebig viele Argumente. Ja, Beispiel dafür war, dieser Text ist fett. Das heißt, wenn ich Backslash Text BF und als Parameter Fett hinschreibe, wird das als Fett in Fett ausgegeben. Alternatives Beispiel für einen optionalen Parameter Include Graphics. Wir entsinnen uns, da konnte man als optionale Parameter die Breite angeben. Wenn ich jetzt einen eigenen Befehl haben will, brauche ich dafür den Befehl New Command. Ja, Backslash New Command ist also ein Befehl, das muss man so hinschreiben. Und Backslash My Command ist jetzt der Name meines Befehls. Das heißt, da kann irgendwas anderes stehen statt My Command. Das ist dann der Befehl, den ich definiere. Die 2, die hier in eckigen Klammern steht, sagt mir, dieser Befehl hat 2 Parameter. man keinen Parameter hat, kann man die Zahl weglassen. Und die beiden Parameter werden eingesetzt an der Stelle Nummer 1 und Nummer 2. Das heißt, wenn ich jetzt hier My Command aufrufe und ich übergebe Malte und ein Buch, dann wird dieser Text genommen und statt Nummer 1 wird da Malte hingeschrieben und statt Nummer 2 ein Buch. Wir erhalten, Malte liest ein Buch. Ist jetzt an der Stelle noch nicht so sinnvoll, aber funktioniert genauso, wenn ich hier im hinteren Teil LaTeX-Kommandos verwende, die Schrift, Form, Farbe irgendwie verändern, dann funktioniert das genauso. Entsprechend weiß man damit schon alles, was man wissen muss, um zum Beispiel den Befehl ColorSample sich zu definieren. Die habe ich verwendet, um auf den Folien ein paar Seiten vorher diese Beispiele mit dem Farbklötzchen und daneben dem Namen der Farbe zu erzeugen. Wie funktioniert das? Ich definiere hier New Command, den Befehl / ColorSample. Der kriegt ein Argument. Und was tut er dann? Der verwendet TextColor und dann das Rule hier, das sorgt im Wesentlichen dafür, dass hier dieser Klotz entsteht. Und TextColor kriegt als Argument dann wiederum Nummer 1. Nummer 1 ist also der erste Parameter von ColorSample, der erste von genau einem. Und der ist hier red. Das heißt, in diesem Aufrufbeispiel kommt ein rotes Klötzchen raus. Und dann verwende ich hier an der Stelle TextTT nochmal den ersten Parameter. Deswegen steht dann rot in nicht proportionaler Schrift dahinter. Anderes Beispiel, wo es jetzt nicht so sehr darum geht, nicht immer wieder den gleichen Code hinschreiben zu müssen, sondern strukturierteren Quelltext zu erzeugen, ist dieses hier. Ich definiere einen Befehl GUI und einen Befehl User und verwende dann in der Definition dieser Befehle irgendwie Befehle, die das Aussehen des Textes anpassen. Und dann kann ich im Quelltext sowas hinschreiben wie / GUI Prüfziffer und / User und dann hier irgendwie was Abstruses. Und warum ist das jetzt sinnvoll? Weil man sich jetzt im Nachhinein noch überlegen kann, wenn GUI immer irgendwelche Dinge sind, die irgendwo auf der GUI stehen und User ist immer das, was der User eintippen soll. Ja, das Ganze ist ein Beispiel, was ich entnommen habe aus dem Handbuch, das ich geschrieben habe. Dann kann man sich im Nachhinein noch überlegen, ja, jetzt ist alles das, was in der GUI steht, immer so ein bisschen schräg gedruckt. Das ist eigentlich doof, besser wäre, wenn das immer Kapitelchen sind. Ja, dann müsste man das nur hier anpassen. Und man müsste nicht überall, wo man irgendwas hingeschrieben hat, was ein Element der GUI ist, anpassen, wie das aussehen soll. Deswegen kann man mit Hilfe von eigenen Befehlen Form und Inhalt klarer trennen mit Hilfe von mehr Struktur. Der optionale Parameter, ich eben schon gesagt, es kann genau ein optionales Argument geben und das ist dann immer das erste Argument. Das funktioniert so, dass ich hier nicht nur in eckigen Klammern die Zahl der Parameter angebe, sondern auch den Default-Wert des optionalen Parameters. Und danach kann ich die hier alle in normaler Reihenfolge verwenden. Das heißt, Nummer 1 ist immer noch der erste Parameter, der dann in diesem Fall der optionale ist. Das heißt, wenn ich dann hier nichts angebe als Wert, wird das Rot von hier verwendet. Deswegen steht hier was in Rot. Wenn ich hier stattdessen dann was hinschreibe, na, dann wird das verwendet, was ich da hinschreibe in eckigen Klammern. Deswegen steht hier was in Orange und in Blau. Das heißt, bei einem optionalen Parameter kann ich genau einen haben und ich erreiche das, indem ich einen Default-Wert für den ersten Parameter vorgebe. Wenn ich einen Befehl habe, der schon existiert und ich will den im Verlaufe meines Dokuments eine andere Bedeutung geben, dann kann ich nicht nochmal / new command verwenden, weil LaTeX dann aus gutem Grund sagt, nee, den Befehl gibt's schon, ich glaube nicht, dass du den definieren willst. Und um LaTeX dann zu sagen, doch, ich weiß, was ich hier tue, muss man dann / renew command für nochmal wieder neu definieren verwenden. In dem Beispiel hier verwenden wir den Befehl emphasize, um irgendwas hervorzuheben und normalerweise ist das kursiv. Und wenn ich dann irgendwann in meinem Dokument beschließe, ab hier soll die Hervorhebung anders sein, kann ich dann sagen renew command / env soll jetzt einen Parameter entgegennehmen und soll dann Text sc erzeugen, das heißt soll dann Kapitelchen erzeugen, dann bewirkt env ab da was anderes. Natürlich ist das jetzt nicht so sinnvoll, die Semantik von emphasize mitten im Dokument zu ändern. Aber da ja der Kommando schon von LaTeX vorgegeben ist, muss ich auch, wenn ich in der Präambel das umdefiniere, renew command verwenden an der Stelle. Umgebung, ja, haben wir in den Grundlagen erklärt. Immer dann, wenn ich bei einem Befehl das Problem habe, dass der Parameter lang wird, dann wird das unübersichtlich. Deswegen gibt es in LaTeX Umgebungen. wie funktioniert das? Ich habe den Namen der Umgebung nach Beginn und ich habe den Namen der Umgebung nach End und dazwischen den Inhalt. Und auch Umgebungen können wiederum einen optionalen Parameter und beliebig viele andere Parameter entgegennehmen. Beispiel für eine Umgebung ist die Center-Umgebung. Alles, was ich da reinschreibe, ist zentriert. Wenn ich jetzt eigene Umgebung definieren will, funktioniert das genauso. Bloß statt New Command schreibe ich hin New Environment. Und jetzt muss ich da nicht nur das eine Verhalten des Befehls definieren, sondern ich muss hier angeben, was passiert am Anfang der Umgebung und was passiert am Ende der Umgebung. Und zusätzlich habe ich hier noch gesagt, ich habe genau einen Parameter und der ist optional und hat den Default-Wert Achtung. Warum tun wir das Ganze? Naja, wenn ich dann den Befehl Achtung verwende, dann erzeugt mir das einen Strich oben drüber, den Text Achtung, einen Doppelpunkt, dann den Inhalt des Kommandos, den Inhalt der Umgebung, Verzeihung, und unten drunter noch einen Strich. So, und wenn ich jetzt aber sagen will, ja, total gut, aber ich will nicht, dass da Achtung steht, kann ich eben als optionalen Parameter hier auch Hinweis hinschreiben. Und dann steht da statt Achtung an der Stelle Hinweis. Ja, trotzdem, bei der Definition verwende ich hier immer nur Nummer 1. Und dieses Nummer 1 erzeugt mir dann, im Hintergrund klingelt gerade ein Telefon, aber das irritiert uns jetzt überhaupt nicht. Dieses Nummer 1 hier, das kriegt dann den Wert des ersten Parameters. Und der Default-Wert ist Achtung. Das heißt, wenn ich hier gar keinen Parameter angebe, so wie hier, dann steht da Achtung. Wenn ich, so wie hier, an der Stelle einen Parameter angebe, in eckigen Klammern, weil das die Überschreibung des beziehungsweise der optionale Parameter ist, also ich den Default-Wert überschreibe, dann steht hier Hinweis. So kann man sich also auch eigene Umgebungen definieren. Dritter Punkt, den wir hier haben, Quelltext. Was tue ich, wenn ich Quelltext setzen will? Und insbesondere Quelltext will man ja in der Regel mit Syntax-Highlighting setzen. Dafür gibt es in LaTeX ein wunderbares Paket, nennt sich Listings. Und dieses Paket muss ich dann in der Präambel wie üblich mit UsePackage laden. Und dann muss ich mit Hilfe von lstset ein paar Dinge einstellen. BasicStyle sagt, wie soll denn so ein Quelltext-Listing jetzt überhaupt aussehen? Da sage ich TT-Family, ja, ich will nicht proportionale Schrift dafür verwenden. Show String Spaces sagt, will ich irgendwie so ein kleines Sonderzeichen an der Stelle haben, wo ein Leerzeichen ist? Nein, will ich nicht, deswegen false. Upquote gleich true, ich will, dass Anführungszeichen, die im Quelltext stehen, auch genauso in der Darstellung gezeigt werden. Und dann muss ich noch zwei zusätzliche Pakete, Textcomp und Courier, laden, beziehungsweise Textcomp muss ich wirklich laden, Courier kann ich laden, weil ich der Meinung bin, dass die nicht proportionale Schrift aus Latin Modern nicht so besonders schön ist, deswegen empfehle ich da Courier zu verwenden. Wie funktioniert das dann? Ich kann dann irgendwo die Umgebung lst-listing verwenden. Diese Umgebung kriegt zwei optionale Parameter hier oder ein optionaler Parameter, mit wo ich verschiedene Dinge einstelle. Mit dem Gobble stelle ich ein, dass ich dann im Folgenden jeweils alles zwei Zeichen einrücke, in der Ausgabe des Ganzen aber die zwei zusätzlichen Einrückungsleerzeichen nicht mehr da sind. Ein Gobble heißt so viel wie aufessen. Und zwar alles, was in den ersten zwei Zeichen ist. Muss man nicht machen. Man könnte auch einfach hier das Ganze direkt am Anfang beginnen lassen. Dann bräuchte man das Gobble nicht. Der Vorteil ist aber, wenn man das korrekt einrückt, findet man bei längeren Listings das /end-list-lst-listing, wo das Ganze endet, deutlich besser. Wichtiger ist an der Stelle Language Java. Das sorgt dafür, dass hier die Schlüsselworte public, class, static und so weiter hier unten in der Ausgabe des Ganzen dann fett gedruckt stehen. Man kann noch deutlich mehr daran konfigurieren. Man kann da noch Sprachen einstellen, Farben, alles Mögliche. Man sieht da schon auch hier, der Quelltext davon ist wiederum hier mit Hilfe des Listingspakets gesetzt. Das heißt, ich kann da das Ganze bunt und kann Klammern, Farben zuweisen und so weiter. Grundsätzlich funktioniert das aber schon, wenn man das einfach so benutzt. Ein Problem gibt's noch, wenn wir UTF-8 verwenden, so wie wir das empfehlen. Dann hat das Listingspaket leider ein bisschen Probleme mit Umlauten. Deswegen muss man diesen abstrusen Code abschreiben. Was der tut, ist, der sagt, ja, das Ö ist auch wirklich ein Ö. Und wenn man den dann benutzt und in seine Präambel schreibt, dann funktioniert's. Sonst sprengen Umlaute alles und es entstehen sehr seltsame Fehlermeldungen. Wenn man also mit Quelltexten arbeitet, mit dem Listingspaket und man hat irgendwo einen Umlaut, in Kommentaren in der Regel dann, und das passieren ganz abstruse Dinge, einfach mal diesen Code hier kopieren, wahrscheinlich geht's dann besser. Was der Informatiker und der Mathematiker gerne tut in seinen Texten, ist nicht echten Quelltext abdrucken, sondern mit Hilfe von Pseudocode erklären, wie das Ganze funktioniert. Wie können wir das machen mit dem Listings-Paket? Ja, wir können uns einen eigenen Stil definieren, nennen diesen Stil Pseudo und sagen dann erstmal, die Sprache dafür ist gar keine. Das heißt, wir verwenden nicht das Syntax-Highlighting aus einer Sprache, sondern wir definieren jetzt für diesen Stil uns ein eigenes. Sagen, der Basic Style ist Normal Font. Das heißt, wir wollen wieder eine Proportionalschrift haben, damit das ganz normal wie Text aussieht. Wir definieren uns, doppelter Schrägstrich ist ein Kommentarzeichen. Wir definieren uns ein paar Schlüsselwörter. Und wir sagen, das Dollarzeichen soll wieder in den Mathe-Modus umschalten. Und zum Schluss sagen wir hier Columns Full Flexible. Das heißt, das Listings-Paket soll auch gar nicht mehr versuchen, jetzt Zeichen irgendwie untereinander korrekt auszurichten, sondern wie das zu dem Normal Font viel mehr passt, einfach alles nach links entsprechend einrücken, damit ganz normaler Text entsteht. Wie verwende ich das dann? Ich verwende wieder hier die LST-Listings-Umgebung und statt, dass ich eine Sprache angebe, sage ich, der Style, den ich jetzt haben will, ist Pseudo. Das, was ich gerade definiert habe, koppel gleich zwei wie eben. Und dann kann ich hier eben mit einem Kommentar anfangen und kann jetzt hier und kann jetzt hier an der Stelle vor als Schlüsselwort einfach so hinschreiben und kann dann mitten in dem Quelltext mit dem Dollarzeichen in den Mathe-Modus wechseln. Und da kann ich dann hier Backslash gets oder not equal verwenden, was mir dann hier unten in der Ausgabe die entsprechenden Zeichen liefert. Und die Einrückung, die ich jetzt im Quelltext verwende, die überträgt sich in die Ausgabe. Das heißt, im Prinzip kann ich einfach hier ganz wunderbar meinem Pseudocode so hinschreiben, wie er aussehen soll. Und immer dann, wenn irgendwie eine Formel da drin vorkommt, schreibe ich das im Mathe-Modus in Dollarzeichen. Und wenn irgendwie ein Schlüsselwort vorkommt, kann ich das einfach hinschreiben und das wird dann fett gedruckt, automatisch. Eventuell muss man die Liste der Schlüsselwörter noch ein bisschen erweitern, wenn man noch weitere Schlüsselwörter hat. Oder wenn man da deutsche Schlüsselworte verwenden will, muss man die eben entsprechend anders definieren. Das war der einführende Teil zu weiteren Dingen, die man noch so mit LaTeX machen kann. Und wir kommen jetzt zu einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich zu Literaturverzeichnissen in LaTeX. Und da macht Johnny jetzt weiter.
So, wie Malte gerade gesagt hat, kommen wir jetzt zu Literaturverzeichnissen. Literaturverzeichnisse sind für uns besonders wichtig, wenn wir ein längeres Dokument setzen. Und wir erinnern uns an gewisse Fälle gewisser bekannter Politiker, die das mit den Literaturverzeichnissen nicht so besonders ernst genommen haben. Damit uns das in circa 20 bis 25 Jahren nicht auch passiert, lernen wir jetzt, wie machen wir das mit so einem schönen Literaturverzeichnis in LaTeX-Dokumenten. Dafür benutzen wir im Wesentlichen BibTeX. BibTeX ist ein eigenständiges Programm, das LaTeX um die Möglichkeit der in Literaturverzeichnisse ergänzt. Was BibTeX für uns tut, BibTeX erzeugt aus einer Literaturdatenbank ein Literaturverzeichnis. Dieses Literaturverzeichnis enthält dabei dann nur tatsächlich die von uns in unserem Dokument zitierten Einträge aus der Datenbank. Und dieses Literaturverzeichnis kann dann durch LaTeX, so wie LaTeX bisher auch, den ganzen Text für uns setzt, in dem Dokument gesetzt werden. Ein Beispiel dafür haben wir hier. Wir haben oben irgendwie, wir wollen auf ein Dokument von Knus verweisen aus dem Jahr 84. Insbesondere auf das Tech-Book von Donald E. Knuth und wir wollen verweisen auf Tech by Topic. Wie machen wir das? Nun ja, also nicht wie machen wir das, sondern wie sieht das nachher aus? Hier oben haben wir den Verweis in unserem Dokument. Dieses, wie man sehen kann, verweist unschwer hier unten auf diesen Eintrag in unserer Literaturdatenbank. Wie das Ganze gesetzt wird, zeigen wir jetzt. Denn wir haben zum einen hier haben wir ein Beispiel für, hier zeigen wir euch den Quelltext, wie wir das gerade gezeigte Dokument gesetzt haben. Wir haben zum einen hier den Verweis Thite auf Knus und binden hier unten mit Hilfe des Befehls Bibliography die Datenbank ein. Vorher definieren wir noch, welchen Stil das Literaturverzeichnis haben soll oder auch die Literaturverweise. Das heißt, dieses Alpha-Ding hier hinten definiert uns, dass unser Verweis mit Hilfe von CNU 84 passiert oder auch mit Hilfe von I 92. Außerdem seht ihr hier, dass wir auf Seite 82 und folgende verweisen. Wie passiert das Ganze nun? Ja, wir können unserem Site-Befehl auch noch den optionalen Parameter mitgeben, in dem dann eben halt dieser Seitenverweis steht. Hier hinten haben wir jetzt den Namen des Eintrags in der Literaturdatenbank. Was ist die Literaturdatenbank? Nun ja, das hier, dies hier ist unsere Literaturdatenbank. Hier sind verschiedene Einträge drin, insbesondere ist hier unser Eintrag Knus drin und hier der Eintrag A-Code. Der setzt sich zusammen aus dem Autoren des Dokuments, auf das wir verweisen wollen, dem Titel des Ganzen, wann ist das Ganze veröffentlicht worden und wer hat das Ganze veröffentlicht, also beziehungsweise welcher Verlag ist dafür verantwortlich. Hier haben wir zweimal ein Buch, auf das wir verweisen. Was es damit auf sich hat, kommt gleich. Jetzt ist noch wichtig, wie kompilieren wir das Ganze? Bisher haben wir ein LaTeX-Dokument im Wesentlichen zweimal kompiliert, mit Hilfe von PDF-LaTeX. Da wir jetzt aber BibTeX noch dazu haben, müssen wir auch noch, nachdem wir einmal mit PDF-LaTeX kompiliert haben, dann BibTeX über unsere Arbeit laufen lassen und dann zum Abschluss noch zweimal PDF-LaTeX, damit wir unsere Verweise richtig gesetzt bekommen, beziehungsweise damit die Verweise an die richtigen Stellen verweisen können. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, wenn wir das viermal ausführen. Deshalb benutzen wir dafür LaTeX Make und sagen LaTeX Make, dass wir ein PDF am Ende haben wollen. LaTeX Make wird dann aus eine ausreichende Anzahl von Kompiliervorgängen in genau der richtigen Ablauf durchführen, sodass wir am Ende das PDF-Dokument bekommen, das wir haben wollen. So, also wie funktioniert das Ganze jetzt? Nun ja, wie gesagt, als erstes mit PDF-Tech lassen wir einmal PDF-Tech rüberlaufen und bekommen wieder eine PDF-Dokument und eine Outs-Datei. In unserer Outs-Datei sind dann halt die Verweise drin. Dieses PDF-Dokument hilft uns noch nicht, weil halt die Verweise da drin noch nicht auf die korrekten Stellen verweisen. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir mit BibTeX aus unserem Outs-Dokument und unserer Bib, also der Literaturverzeichnis-Datenbank, generieren wir eine BBL-Datei, in der sind dann die Informationen, wohin der Verweis aus unserem Tech-Dokument, wohin das Ganze zeigen muss. Und nach einem letzten Schritt haben wir dann am Ende das PDF-Dokument, das wir haben wollen. Wie gesagt, geht alles viel einfacher, wenn wir LaTeX Make verwenden. Nun hatte ich gerade erwähnt, dass wir jetzt auf zwei Bücher verweisen. Was meine ich damit? Naja, unsere Einträge in unserer Literaturdatenbank definieren halt auch, um was für eine Art von Dokument es sich handelt, auf das wir verweisen. Da gibt es, wie wir schon gesehen haben, einmal das Adbook für Buch. Dann können wir auch auf Zeitschriftenartikel verweisen. Wir können auf Tagungsbeiträge und Tagungsband verweisen. Oder aber auch auf technische Berichte, Dissertationen, Master- und Diplomarbeiten und andere Quellen. Zu beachten ist noch, dass PhD-Thesis und Master-Thesis im Wesentlichen heißen große und kleine Arbeiten. Es muss sich also nicht um eine Masterarbeit handeln. Oder um eine Doktorarbeit, es können auch andere Arbeiten dieser Art sein. Dann ist jetzt noch interessant, für verschiedene dieser Einträge gibt es verschiedene Eigenschaften, die für diesen Eintrag verpflichtend sind. Diese Eigenschaften sind zum Beispiel sowas wie der Autor der Arbeit. Dabei ist zu beachten, dass wenn eine Arbeit von mehreren Autoren verfasst wurde, diese durch AND zu trennen sind. Dann gibt es noch den Herausgeber des Ganzen oder ganz wichtig für die meisten und verpflichtend ist der Titel des Ganzen, auf das wir verweisen wollen. Dann gibt es noch Book Title, sowas wie Journal, den Publisher, jedenfalls verschiedene Einträge. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, wenn ihr das verwenden wollt, müsst ihr euch nochmal mit dieser Anleitung beschäftigen, denn wir können hier keinen vollwertigen Einführung in BibTeX zeigen, weil es deutlich komplexer ist, als wir hier darstellen können. Weitere Dinge sind der Name der Serie, die Nummer, Unternummern des Bandes bei Zeitschriften, jedenfalls verschiedenste Einträge, die eben halt dann für den einen Eintragstyp verpflichtend sind oder auch optional. Das muss man der entsprechenden Anleitung jedenfalls entnehmen. Dann können wir, wenn wir auf einen bestimmten Artikel innerhalb eines Buches verweisen, auch auf die genaue Seitenzahl dort angeben. Dann ist häufig auch wichtig das Jahr der Veröffentlichung oder auch die Institution, wo das Ganze veröffentlicht wurde. Wir können mithilfe von Node auch noch eine beliebige Anmerkung an unsere Einträge dranschreiben. So, ein Punkt, den wir noch ansprechen wollen, ist das Zitieren von Webseiten. Wir möchten an dieser Stelle natürlich darauf hinweisen, Webseiten sind in vielen Fällen kein gutes Quellenmaterial. Falls euch nichts anderes übrig bleibt, als auf eine Webseite zu verweisen, haben wir hier einen Vorschlag für euch. Wie wir das machen würden, das wäre ein MIST-Eintrag, bei dem wir halt den Autoren, den Titel des Ganzen angeben und dann unter der Eigenschaft How Published können wir angeben, wo diese, also die URL dieser Website angeben. Und ganz wichtig ist noch unter Note, geben wir an, wann der letzte Zugriff passiert ist auf diese Website. Also wann ihr das letzte Mal zugegriffen habt. Jetzt einmal noch zu verschiedenen BibTeX-Stilen. Wir haben, bis gerade eben, haben wir im Wesentlichen einen Alpha-Stil, beziehungsweise den Alpha-DIN-Stil gezeigt. Also mit diesem Stil wird angegeben, wie die Referenzierung im Dokument passiert. Das heißt hier, ob da eine 1 steht oder aber ob da die Anfangsbuchstaben der Autoren stehen oder hier noch deutlich länger der gesamte Autorenname und die Jahreszahl. Diese Dinge werden eben halt durch den BibTeX-Stil definiert. Dann gibt es von diesen Stilen hier oben auch nochmal jeweils einen deutschen Stil, der halt sich an die Norm, an die DIN-Norm 1502 hält, aber im Wesentlichen genauso funktioniert wie hier oben beschrieben. Unsere Empfehlung ist der Alpha-DIN. Sie ist kurz und semantisch. Wir haben halt die Anfangsbuchstaben der Autoren und das Erscheinungsjahr. Das hilft in den meisten Fällen schon ziemlich genau, um das entsprechende Dokument zu erkennen, wenn man sich ein bisschen in dem Feld auskennt. So, jetzt gibt's noch verschiedene Comascript-Optionen, die wir setzen können, um damit das Aussehen unseres Literaturverzeichnisses zu beeinflussen. Das ist zum einen not to talk. Damit stellen wir ein, dass das Literaturverzeichnis nicht im Inhaltsverzeichnis einen eigenen Eintrag bekommt. Das Gegenteil davon ist to talk. Damit haben wir einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Wir können auch noch einstellen, dass es nummeriert ist. Und was jetzt noch ganz spannend ist, sind OpenStyle und OldStyle. Damit wird, wie gesagt, einmal eine weitläufige Formatierung unseres Literaturverzeichnisses eingestellt. Das sieht ein bisschen schöner aus. Wenn wir allerdings Platzprobleme haben oder irgendwie eine Seitenbegrenzung, kann man mit OldStyle eine deutlich kompaktere Formatierung vom Inhaltsverzeichnis erreichen. Und so wird das Ganze wie alle anderen Coma-Optionen auch eben halt konfiguriert. Jetzt wird Malte nochmal darauf eingehen, wie man denn mit LaTeX eigene Layouts designen kann und auch auf das Schreiben von Briefen eingehen.
Dann fangen wir doch mal direkt damit an, wie man eigentlich Briefe schreibt. Bis jetzt haben wir immer nur Artikel geschrieben und jetzt ist natürlich nicht so hilfreich, wenn ein Brief aussieht wie ein Standard-LaTeX-Dokument, dann wird der von der Post nicht so richtig verstanden. Aber DIN-Briefe nach DIN 5008 sind sehr standardisiert. Es geht eben um diese Briefe, die dann hinterher in den Fensterbriefumschlag passen, dass da Absender und Adresse an der richtigen Stelle steht und dass auch der Rest des Briefes dieser Norm entspricht. Und CommaScript hat eine eigene Dokumentenklasse dafür. Das ist eben genauso wie Word eine Vorlage hat, die sowas beherrscht, hat CommaScript eine eigene Dokumentenklasse für DIN-Briefe. Und die ist deswegen sehr praktisch, weil da halt im Gegensatz zu Word, wo man das sonst machen würde, nichts verrutschen kann, sondern man muss nur einmal die entscheidenden Dinge hinschreiben in der richtigen Art und Weise und schon fällt der Brief da raus, der all diesen Vorgaben automatisch entspricht. Die Klasse hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, deswegen hier nochmal der Hinweis, liest die CommaScript-Anleitung, die ist sehr gut und eine absolute Empfehlung. Wie funktioniert das jetzt? Wir fangen damit an, dass wir eben diese Dokumentenklasse als unsere Dokumentenklasse auswählen. Scr steht für CommaScript, LTTR steht für Letter und 2, was in Version 2, zweiter Versuch. Es gibt auch eine Scr-Letter, die ist deutlich älter, deswegen hier immer darauf achten, dass man die Version 2 hat. Dann stellt man ein paar Optionen ein. Hier insbesondere from a line right, das heißt so viel wie, dass der Absender oben rechts auf dem Brief steht. Dann wie üblich Input-Eng, Babel-Font-Eng, L-Modern laden, damit man sagt, wir wollen das Ganze als UTF-8, wir wollen das Ganze auf Deutsch, wir wollen das Font-Encoding und eine etwas modernere Schriftart, so wie wir das sonst auch getan haben. Wie funktioniert jetzt der Brief? Als Dokumentenkörper, muss natürlich wieder anfangen mit Begin-Document und End-Document, weil es handelt sich um LaTeX. Und da drin muss ich dann erstmal ein paar Variablen setzen mit Z-Komma-var. Und zwar meinen Namen, meine Adresse, meinen Betreff. Nee, nicht meinen Betreff, der Betreff für den Brief. Und ist jetzt nicht mein Name und meine Adresse, sondern ist Peter Musterfrau und er wohnt hinter dem Tal 2. Das ist das Beispiel aus der Anleitung, deswegen habe ich das einfach so kopiert. Und was will Herr Mustermann jetzt an Frau, was will Herr Musterfrau jetzt an Frau Mustermann versenden? Eine Beschwerde, dass für deren Verein dringend mal wieder eine neue Mitgliederversammlung her muss. Deswegen setzen wir hier oben als Betreff das Wort Mitgliederversammlung. Der eigentliche Brief beginnt dann hier in der Umgebung Letter. Und als Option oder als Parameter dieser Umgebung gebe ich dann die Adresse an. Warum ist das jetzt anders als die Absenderadresse? Die Idee ist, dass man in einem LaTeX-Dokument mehrere Briefe stehen haben kann. Und dieser eine Absender hier oben dann in mehreren Briefen, die da untereinander stehen, insbesondere wenn mehrfach der gleiche Brief an unterschiedliche Adressaten geschickt werden soll, man dann hier den Adressaten variieren kann. Dann ist ganz wichtig, dass Backslash Opening des Kommando verwendet wird, wo man dann die Anrede als Parameter übergibt. Warum ist das so wichtig? Warum kann man nicht einfach so sehr geehrte Frau Mustermann hinschreiben? Erstens muss das ein bisschen anders gesetzt werden, aber zweitens der wichtigere Teil, der gesamte Kopfzeile des Briefes wird durch dieses Kommando gesetzt. Das heißt, wenn man das weglässt, ist der halbe Brief weg. Unten dann nicht ganz so wichtig, ist nur dafür da, dass mit freundlichen Grüßen an der richtigen Stelle steht, das Closing-Kommando. Was dann hier noch passiert ist mit ENCL, Enclosing, wird dort nochmal angegeben, anbei haben wir den Auszug aus der Satzung, in dem drin steht, dass auch jährlich eine Mitgliederversammlung stattzufinden hat. Was hier oben drüber noch passiert ist, mit Z-Komma-var-Stern, setze ich hier den Enkel-Separator. Was ist das? Das ist der Text, der über den Anlagen drüber steht. Normalerweise steht da Anlagen, nun habe ich aber nur eine, deswegen setze ich den auf Anlage, damit das entsprechend besser passt. Wichtig ist an der Stelle Z-Komma-var-Stern, hier oben, wo ich den Absender setze, Z-Komma-var. Warum? Das hier ist eine Variable, die einen benutzerdefinierten Wert hat, der eben dem entsprechenden Wert an der Stelle entspricht. Und dies hier ist mehr so was technisch internes, deswegen wird da die Variante mit dem Stern verwendet. Details dazu in der CommaScript-Anleitung. Wie sieht das Ganze jetzt aus? So, ja, mein Absender ist oben rechts gelandet. Hier ist automatisch schon eine Zeile entstanden, dass der Absender auch nochmal oben in dem Fenster des Fensterbriefumschlags steht. Hier ist der Adressat. Hier ist automatisch das aktuelle Datum gelandet. Hier steht der Betreff. Hier steht meine Aufforderung. Hier steht dann der Name, damit man da unterschreiben kann. Und ganz am Ende die Anlagen. Funktioniert also einwandfrei, indem man mit wenigen Zeilen Text einen Brief erzeugen kann, der all das hat. Und was der insbesondere auch hat, ist, dies steht eben an der richtigen Stelle. Hier sind so Falzmarken. Dies ist an genau der richtigen Stelle, damit das alles passt. Das heißt, man muss sich da keine Gedanken machen, was eigentlich wohin muss. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema eigene Layouts. Wenn ich will, dass mein LaTeX nicht so aussieht wie ein Standard-LaTeX-Dokument, was kann ich tun? Und das Erste, was man anpassen kann, ist die Schriftart. Ein LaTeX-Dokument besitzt grundsätzlich erstmal drei Schriftarten, eine serifenlose Schrift, eine Serifenschrift und eine nicht-proportionale Schrift. Ja, wir haben schon gesehen, mit Backslash TextRM, TextSF und TextTT kann ich jeweils Text in dieser Schriftart setzen. Oder ich kann hier RM-Family, SF-Family und TT-Family verwenden, um den entsprechenden Umschalter zu haben. Das heißt, dann kann ich generell auf diese Schriftart wechseln. Das Grundkonzept von LaTeX ist, das reicht aus. Das heißt, ich kann zwar auswählen, das werden wir im Folgenden machen, welches sind denn diese Schriftarten? Ja, ich kann also sagen, als serifenlose Schrift will ich jetzt bitte Arial wählen. Ich kann aber nicht ohne weiteres mehr als diese drei Schriftarten verwenden, weil ich in der Präambel einmal auswähle, ich habe diese drei Schriftarten, die will ich benutzen und die will ich für diese drei Zwecke verwenden. In den meisten Fällen also in den allermeisten Fällen ist es auch einfach gut, weil wenn man echt mehr als drei Schriftfamilien braucht, dann sollte man sich schon eine gute Begründung dafür überlegen, warum eigentlich. So, wie lade ich denn jetzt eine andere Schriftart? Ich lade einfach ein Paket. Aber wir haben schon gesagt, wir empfehlen Use Package LModern, damit wir die Serifenschrift Latin Modern Roman, die serifenlose Schrift Latin Modern Sans Serif und die nicht proportionale Schrift Latin Modern Typewriter haben. Wenn ich jetzt noch eine andere Schrift haben will, können wir halt ein anderes Paket dazuladen. Ich empfehle immer, die zusätzlich zu laden, weil LModern mit Abstand das umfangreichste ist. Das heißt, alle möglichen Sonderzeichen, die auftauchen können, sind darin definiert. Wenn man das schon mal stehen hat, kann man da immer drauf zurückfallen. MathPTMX setzt die Serifen auf eine Schriftart, die so ein bisschen aussieht wie Times. Helvetica oder Helvet heißt das Paket, setzt die Serifenlose auf Helvetica. Das sieht dann ein bisschen aus wie Arial. Da gibt's die zusätzliche Option Scaled. Das aus Gründen ist die Helvetica irgendwie größer als die anderen Schriften und mit Scaled wird das angeglichen. Und mit Kurier kann ich die nicht proportionale Schriftart auf Kurier setzen. Ja, woher weiß man das jetzt eigentlich? Es gibt den wunderbaren LaTeX-Font-Katalog unter dieser dort angegebenen URL. Der ist auch auf unserer Webseite verlinkt. Und in diesem Font-Katalog kann man ganz viele Schriftarten raussuchen. Da steht dann bei, welches Paket muss ich laden, damit diese Schriftart kommt. Kann sich das angucken, kann das Paket laden. Super Sache. Da gibt's auch alle möglichen sehr abstrusen Schriftarten. Zum Beispiel diese Variante, bei der man sich doch sehr gut überlegen sollte, wofür man die eigentlich braucht. Aber es geht. Bei den abstrusen Varianten ist dann in der Regel das nicht so, dass automatisch die Schriftart, eine der drei Schriftarten umgestellt wird, sondern man hat einfach einen zusätzlichen Schriftumschalter, den man dann auswählen kann, um auf diese Schriftart umzuschalten. Wichtig ist dabei, man muss beachten, die Tech-Distributionen enthalten nicht immer alle Schriftarten. Die, die wir vorgestellt haben, auf der Folie davor, nicht diese abstruse Variante, die sind sicher, die kann man auf jeden Fall verwenden. Bei manchen anderen aus dem Fontkatalog muss man ein bisschen experimentieren, insbesondere wenn man nicht nur will, dass das auf seinem System funktioniert, sondern vielleicht mit jemandem zusammenarbeitet, der das auch mal kompilieren können soll. Dann muss man ausprobieren, ob es funktioniert. Schriften in Tech manuell installieren. Das heißt, nicht nur ein Paket verwenden, was schon da ist, sondern irgendwie eine Schriftart installieren. Das ist furchtbar kompliziert. Da können wir hier nicht drauf eingehen. Das ist eine sehr anstrengende Sache. Entsprechend nehmt das aus dem Fontkatalog, wenn es da ist, probiert aus, ob es funktioniert und dann ist das super. Man ist da auch nicht besonders eingeschränkt, der ist lang. Da einfach mal reingucken. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, Papierformate. Wir haben schon mal grundsätzlich angerissen, man kann das Papierformat wechseln. Normalerweise, wenn wir eine CommaScript-Klasse verwenden, ist das A4. Wir können das aber auch auf A5 setzen oder irgendwas anderes. Ja, als mögliche Formate haben wir die gesamten Reihen A bis D von Klasse 0 an. Das heißt also, ein mögliches gültiges Papierformat wäre auch sowas wie D5, was auch immer das dann so ganz genau ist, das müsste man dann mal recherchieren. Möglich sind auch die amerikanischen Formate Letter, Legal, Executive. Oder, wenn das auch nicht hilft, kann man auch sowas angeben wie 10 cm Doppelpunkt 20 cm. Das heißt dann 10 cm breit, 20 cm hoch. Wichtig ist dabei immer, wenn man die Paper-Option hat, muss man auch die Page-Size-Option setzen, damit der Ausgabetreiber das auch übernimmt. Das heißt, damit das PDF-Dokument auch die entsprechende Größe hat und nicht nur der vom LaTeX bespielte Bereich der Seite gesetzt wird. Man kann auch das Ganze auf Querformat umschalten, indem man noch Paper gleich Landscape hinschreibt. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das ist Paper und das ist Paper, aber so funktioniert das. Das ist genau richtig. Man muss das dann in dem Fall zweimal hinschreiben. Kommen wir jetzt zu dem Thema, wenn ich mein Papierformat ausgewählt habe. Was definiert mir denn jetzt die Seitenränder? Ja, manchmal kriegt man irgendwelche Vorgaben, da muss man sich halt dran halten. Aber wenn man das selber setzen kann, dann ist das sehr wichtig, damit das Dokument hinterher einigermaßen aussieht und gut gelesen werden kann, dass man sich überlegt, welcher Seitenrand ist eigentlich wie groß. Dafür hier erstmal eine Übersicht, wo ist denn eigentlich jetzt welcher Rand? Der obere Rand ist oben, der untere Rand ist unten, das ist noch offensichtlich. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, wir gucken hier auf eine Doppelseite. Das heißt, das Orangene ist jeweils der Satzspiegel, einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite. Und das ist das, wo nachher der eigentliche Text steht. Das Weiße ist das, was als Rand frei bleibt. Wir haben dann hier den äußeren Rand, der ist jeweils außen, und den inneren Rand. Der innere Rand ist hier zusammengenommen einmal der Abstand auf der linken Seite rechts bis zum Ende der Seite und einmal der Abstand auf der rechten Seite links bis zum Ende der Seite. Das ist beides zusammen der innere Rand. Und für einen guten Satzspiegel müssen jetzt die folgenden Regeln eingehalten werden. Das sind so typografische Grundregeln. Wie sollte der Satzspiegel idealerweise aussehen? Das Seitenverhältnis von Höhe zu Breite sollte dem Verhältnis der Seite entsprechen. Der obere Rand sollte halb so groß sein wie der untere Rand. Und der innere Rand sollte genauso groß sein wie der äußere Rand. Unter der Definition von eben, dass der innere Rand die Summe der Ränder beider inneren Seiten ist. Dann ist der innere Rand genauso breit wie der äußere Rand. Das heißt, pro Seite ist der innere Rand eigentlich de facto eben nur halb so groß. Das die Grundregeln. Beim einseitigen Druck, naja, habe ich natürlich keinen inneren und äußeren Rand, sondern linken und rechten Rand. Die Regeln sind aber an der Stelle das gleiche, nur dass jetzt gilt linker Rand gleich rechter Rand, weil ich habe halt kein innere, kein Innen und Außen mehr. Entsprechend macht man das da dann symmetrisch. Die interessante Frage ist, wie erreiche ich jetzt, dass mein Satzspiegel bzw. meine Seitenränder so aussehen? CommaScript hat dafür einen Parameter, der nennt sich DIV. Und an der Stelle ist dann erstmal nicht so klar, was der tut. Da kann man eine Zahl angeben. Was ist das? Deswegen jetzt hier die Erklärung. Es handelt sich dabei um die Satzspiegelkonstruktion durch Teilung. Das heißt, ich teile meine Seite. Wir haben hier wieder die Doppelseite. Das heißt, hier ist eine linke Seite von da bis da. Hier auf dieser Seite habe ich eine rechte Seite. Und die teile ich jetzt beide Seiten jeweils ein in gleich große Rechtecke. Wichtig ist dabei, dass ich für die Breite und für die Höhe gleich viele verwende. Und das ist in diesem Beispiel eben gerade, wenn ich das Div auf 8 setze, dann sind das hier 8 Rechtecke breit und 8 Rechtecke hoch, meine Seite. Und jetzt verwende ich als oberen Rand ein Rechteck, als unteren Rand 2, als linken Rand 2 und als inneren Rand 2. Und wenn man sich das anguckt auf die Art und Weise, hält man wunderbar genau alle Regeln ein. Ja, unten ist doppelt so viel wie oben, außen ist das gleiche wie innen. Und das Seitenverhältnis von der Seite entspricht dem Seitenverhältnis des Satzspiegels. Problem ist jetzt natürlich, eben war das 8. Naja, wie viel solcher Klötzchen soll ich denn jetzt nehmen? 8, 10, 20. Das Ziel, was wir erreichen wollen, ist, dass wir pro Zeile in unserem Text im Schnitt 66 Zeichen haben. Das ist so ein grober Richtwert. Wenn das 66 Zeichen sind, kann man den Text gut lesen und das Auge ist in der Lage, am Ende der Zeile den Anfang der nächsten Zeile zu finden. Eine gute Teilungszahl hängt natürlich von der Schriftart ab. Deswegen kann man da nur so grobe Richtwerte angeben. Aber bei Schriftgröße 10 Punkt und natürlich auf A4 ist 8 ganz gut. Bei 12 Punkt ist 12 ganz gut. Das Schöne ist aber, CommaScript kann das auch von alleine. Das heißt, wenn ich die Schriftarten lade und die Grundschriftgröße gesetzt habe, das erst machen, dann kann ich einfach als Comma Options angeben, Div gleich Kalk. Dann kümmert sich CommaScript darum, für diese Größe die optimalen Wert zu bestimmen und mit dem dann den Satzspiegel zu berechnen. Warum jetzt diese ganze lange Erklärung, wenn es doch automatisch geht? Ja, damit man mal so ein bisschen nachvollziehen kann, was CommaScript da tut und weiß, dass das auf fundierten typografischen Grundlagen basiert und deswegen das einfach mal ausprobiert. Ja, manchmal ist das nicht unbedingt das, was man haben will, aber in den meisten Fällen ist das eine ziemlich gute Lösung, wenn man einfach sagt, Comma Options, Div gleich Kalk und dann mit dem CommaScript sagt, mach du das, mach mal richtig schöne Seitenränder für das, was ich jetzt hier haben will. Ein interessanter Punkt ist noch, wenn man jetzt seine Bachelorarbeit, seine Diplomarbeit schreibt, dann muss die in der Regel, wenn sie gedruckt wird, am Ende gebunden werden. Das heißt, ich drucke das Ganze auf A4-Zettel und am Ende verschwindet auf der linken Seite mindestens 1 Zentimeter, weil das ist der Bereich ist, wo die Bindung zusammengeklebt wird. Das muss man natürlich dann dem CommaScript irgendwie mitteilen, sonst ist die ganze vollautomatische Berechnung von eben hinfällig, wenn auf der linken Seite der Rand so kalkuliert ist, dass das perfekt aussieht, allerdings fehlt 1 Zentimeter. Deswegen gibt es da die Binding Correction, BCOR. Das heißt, bevor ich das Div gleich Kalk hinschreibe, muss ich einmal angeben Bindekorrektur und naja, wenn man so eine Standardklebebindung hat, ist 1 Zentimeter ein ganz guter Wert. Dabei funktioniert das natürlich automatisch, dass je nachdem, ob ich einseitigen oder doppelseitigen Satz habe, an der richtigen Seite dann jeweils die Bindekorrektur abgezogen wird. Kommen wir jetzt zum abschließenden Thema im Bereich eigene Layouts. Was ist denn so mit Kopf- und Fußzeilen? Das ist so das, was man am meisten beeinflusst eigentlich. will ich denn nun, dass mal irgendwie was drüber steht, was drunter steht, wo steht eigentlich die Seitenzahl, wie funktioniert das? Und wenn man das ändern will und nicht das LaTeX-Standardverhalten haben will, dann braucht man das zusätzliche Paket aus dem CommaScript-Bereich ScriptPage. Genauso wie bei Letter ist dies Version 2, zweiter Versuch, deswegen ScriptPage 2. Und das erzeugt einem einen zusätzlichen Seitenstil, der nennt sich SCR Headings, und diesen Seitenstil kann man dann laden. Wenn man jetzt gesagt hat, hier diesen Seitenstil verwenden, dann hat man ab da die Möglichkeit, Dinge zu konfigurieren. Was sind denn jetzt eigentlich Seitenstile? Seitenstile sorgen dafür, wie viel Kopf- und Fußzeilen gesetzt werden. Das heißt, auf Titelseiten wird automatisch der Seitenstil empty verwendet. Ist klar, man will keine Seitenzahl auf dem Deckblatt haben und man will auch keine Kopfzeile haben. Scriptplain wird automatisch verwendet auf der ersten Seite eines Kapitels, damit die Kapiteloberschrift, Überschrift prominent platziert wird und darunter dann erst das Ganze anfängt und nicht man das neue Kapitel eigentlich nicht findet, weil oben drüber die Kopfzeile steht, wie auf jeder Seite auch. Und Headings ist automatisch in Verwendung auf normalen Seiten. Wenn das jetzt irgendwie aus dem Tritt geraten ist oder man das anders haben will als der Standard, kann man mit PageStyle den Seitenstil ab hier, ab dem Aufruf wechseln oder mit ThisPageStyle kann man sagen, nur für diese eine Seite, auf der dieser Befehl am Ende landet, will ich den Seitenstil wechseln. Wie funktioniert das Ganze jetzt, dass ich sagen will, ich will Kopf- und Fußzeilen anpassen? Man muss zunächst mal das Konzept der Kolumnentitel verstehen. Lebende Kolumnentitel heißt, man hat textabhängige Informationen in Kopfzeilen und auch in Fußzeilen. Wobei Kolumnentitel ist in der klassischen Definition natürlich nur die Kopfzeile. Zum Beispiel, wenn oben drüber immer das aktuelle Kapitel und der aktuelle Abschnitt steht. Und diese Kolumnentitel, die werden von LaTeX automatisch gefüttert. Das heißt, die grundsätzliche Art und Weise, wie das funktioniert, ist, wir müssen erst definieren, was in den Kolumnentiteln drin steht und können dann uns auf die automatischen Kolumnentitel berufen, wenn wir sagen, was an welcher Stelle stehen soll. Mit Automark Section Chapter, so wie das hier steht, sagen wir wollen auf linken geraden Seiten das Kapitel stehen haben und den aktuellen Abschnitt auf rechten ungeraden Seiten. Mögliche Werte sind halt neben Section und Chapter auch noch Part und Subsection, je nachdem, ob das jetzt gerade ein Buch wird oder ob das nur ein Artikel wird, kann man sagen, was man denn dann nun eigentlich gerne hätte. Man kann, auch wenn man Automark nicht haben will, stattdessen Manual Mark verwenden, damit kann man die Automatik abschalten und dann hat man die Möglichkeit mit Mark Both oder mit Mark Right anzugeben, was denn nun auf einer linken oder einer rechten Seite, beziehungsweise im zweiten Fall nur auf der rechten Seite stehen soll. Damit setzt man eben den Wert des Kolumnentitels manuell. Mit die Kommandos Chapter Mark und Section Mark lassen sich überschreiben. Wenn man das Manual Mark verwendet, das heißt mit dem Verhalten von Automark nicht zufrieden ist, kann man damit wieder eine andere Automatik aktivieren, indem man dieses Kommando umdefiniert. Dann wird das jedes Mal aufgerufen, wenn ein neues Kapitel beginnt. Das heißt, man kann dann, indem man dieses Kommando definiert, automatisch Mark Both aufrufen lassen, jedes Mal, wenn das neue Kapitel beginnt. Und kann dann mit The Chapter und Nummer 1 hier auf den Namen, auf die Nummer des Kapitels und auf den Namen des aktuellen Kapitels zurückgreifen. Wie funktioniert das jetzt weiter? Bis hierhin haben wir ja nur gesagt, welche Kolumnentitel wir haben wollen. Und es gibt bei den automatischen Kolumnentiteln kann man zwei setzen, links und rechts. Und die kann man jetzt frei positionieren. Ja, dass die also für linke und rechte Seiten heißen, ist so ein bisschen tricky. Man kann die völlig frei positionieren. Das heißt, ich kann auf einer linken Seite hier und auf einer rechten Seite hier, kann ich jeweils sagen, was soll links oben, was soll in der Mitte, was soll rechts oben, was soll links unten, was soll unten in der Mitte, was soll rechts unten stehen. Und genauso kann ich das für rechte Seiten, also für ungerade Seiten tun. Da kann ich auch das jeweils angeben. Da gibt es für jede Position einen eigenen Befehl. Wenn man das tun will, kann sich einfach dieses Bild nochmal angucken. Und wie funktioniert das dann? Na, ich gebe hier an cfoot. Das heißt, wir gucken nochmal zurück. Cfoot meint Fußzeile Mitte. Und zwar auf geraden und auf ungeraden Seiten. Und da kann ich dann entweder konkret einen Wert hinschreiben, dann steht da eben genau dieser Wert immer. Oder ich kann mich an der Stelle auf Left Mark und Right Mark, die entsprechend des aktuellen Werts von Manual Mark oder Automark gefüttert werden, beziehen. Ich kann auch mit Headmark sagen, ich will genau das haben, was jetzt zu dieser Seite passt, je nachdem, ob es eine linke oder eine rechte ist. Und PageMark ist die Seitenzahl. Jetzt steht hier oben aber das Ganze zweimal. Einmal als optionaler Parameter und einmal als richtiger Parameter. Warum das? Ja, man muss da noch unterscheiden zwischen den Seiten mit dem Stil Plain und den Seiten mit dem Stil Headings. Plain, wie ich eben schon gesagt habe, immer dann, wenn ein neues Kapitel anfängt. Deswegen, wenn wir das hier so angeben, dann steht eben auch in beiden Fällen da was. Wenn ich den optionalen Parameter weglasse, steht nur auf den Seiten, die nicht bei einem Kapitelanfang sind, tatsächlich was. Dann gibt's hier noch den Kommando clear head food. Das löscht komplett die aktuelle Konfiguration. Das heißt, wenn ich dieses C-Food nur angebe, dann setze ich die entsprechende Stelle, also Fußzeile Mitte. Es bleibt aber alles andere so, wie es ist. Meistens will man dann, wenn man da selber dran rumfummelt, den LaTeX-Default nicht haben. Deswegen muss man dann davor schreiben, clear scr head food und dann selber machen. Wir kommen mal zu ein paar Beispielen. Als erstes die Variante, wie sieht es im LaTeX-Standard aus, habe ich nochmal nachgebaut. Ja, das heißt, ich sage hier Standard löschen und dann baue ich den Standard wieder hin. Ist natürlich in der Verwendung Quatsch, aber daran kann man mal sehen, wie es geht. Was wir haben wollen, ist auf der linken Seite, links, also auf den linken Seiten außen das aktuelle Kapitel, auf den rechten Seiten außen den aktuellen Abschnitt und unten die Seitenzahl. Das heißt, wir sagen zunächst mal Automark Section Chapter. Dann sagen wir, wir wollen in der Kopfzeile außen die Headmark haben. Das heißt, links die von links, rechts die von rechts. Und wir wollen unten, das sieht man jetzt in dem Beispiel nicht, die Seitenzahl haben. Bei dem Headmarks geben wir das nur in geschweiften Klammern an. Bei dem PageMark hier für die Fußzeile geben wir das einmal in geschweiften und einmal in eckigen Klammern an, damit das sowohl auf dem Plane als auch auf dem Headings-Stil ist. Das heißt, dass immer eine Seitenzahl da ist. Währenddessen die Headmarks nur da sind, wenn nicht gerade ein neues Kapitel anfängt. Wenn wir das ein bisschen variieren, dann verwenden wir C-Head stattdessen. Dann wandert das Ganze in die Mitte. Wenn wir dann O-Head für die Seitenzahl verwenden, wandert die nach oben. Eine andere Alternative wäre, ich kann auch explizit Leftmark und Rightmark verwenden und kann dann sowohl auf linken als auch auf rechten Seiten beide Marken verwenden. Die Möglichkeit habe ich, das heißt, dass die Marken Left und Right heißen, darf einen nicht verwirren, man kann die beliebig verwenden. Und wozu mache ich das jetzt? Naja, die eine ist automatisch der Abschnitt, die andere ist automatisch das Kapitel und ich will immer Abschnitt Strich Kapitel hinschreiben in meine lebenden Kolumnentitel. Seitenzahl, wie üblich, unmittig. Das sind so drei Beispiele, die mal zeigen, was man da tun kann. Wenn wir das Ganze jetzt formatieren wollen, das heißt, wir wollen, dass das Ganze noch ein bisschen fancier aussieht und nicht bloß einfach kursiv da steht, dann haben wir die Möglichkeit, mit Z-Komma-Font hier verschiedene Varianten anzugeben. Mit Page-Head sagen wir, wie sieht die Kopfzeile aus. Mit Page-Food sagen wir, was soll die Fußzeile haben, zusätzlich zu dem, was die Kopfzeile schon hat. Und mit Page-Number sagen wir, was soll die Seitenzahl haben, zusätzlich zu dem, was Kopf und Fußzeile haben. Ja, dieses zusätzlich ist ganz wichtig. Wenn man das nicht will, muss man einmal mit Normal Font wieder anfangen, damit man den Font wieder zurücksetzt. Page Head ist bei mir jetzt in diesem Beispiel SF Family BF Series. Ja, das heißt serifenlose Schrift und Fett. Die Fußzeile ist blau und die Seitenzahl ist ein bisschen größer. Sieht nicht besonders schön aus, ist nur ein Beispiel. Was ich zusätzlich noch tun kann, ist, ich kann Linien einblenden. Head Topline ist eine Linie über der Kopfzeile. Plain Head Topline ist die gleiche Linie auch auf den Seiten Plain. Ja, dann, je nachdem, welche Option ich da habe, entstehen ein paar Linien zusätzlich. Diese Linien können jetzt eine Dicke kriegen. Das heißt, ich kann sagen, wie dick soll die Linie sein? 0,5 Punkt oder 2 Punkt oder 10 Punkt, je nachdem, was für eine fette Linie man da so haben will. Und man kann mit Z-Komma-Font dieser Linie eine Farbe geben. Und dabei sind eben alle Linien, die wir vorhin aktivieren konnten, kann man jetzt hier einzeln noch gestalten. Wenn ich jetzt eine Kopfzeile habe, die aus einer gewaltigen Linie besteht und noch mehreren Zeilen, weil ich da ganz viel reinschreiben will, dann passt das irgendwann nicht mehr. CommaScript nimmt standardmäßig an, dass die Kopf- und Fußzeilen jeweils 1,25 Linien hoch sind. Das heißt, Linie sei ein bisschen unglücklich, Zeilen hoch sind. Und diese Anzahl Zeilen kann ich mit der Option Headlines bzw. Footlines anpassen. Das heißt, wenn ich mehr Zeilen da verwende oder auch nur, wenn ich die Schriftgröße entsprechend erhöhe, muss ich diesen Wert auch erhöhen, damit genug Platz auch da ist für meine Kopf- und Fußzeile. Wichtig ist dabei, wenn ich Linien verwende, muss ich da nochmal so mindestens eine halbe Zeile für die Linie auch einplanen. In meinem Beispiel, hier unten habe ich jetzt eine zweizeilige Kopfzeile, deswegen iHead kriegt hier Left Mark Zeilenumbruch, dann Right Mark. Ich habe keine Linie, deswegen kann ich dann hier sagen Headlines 2 und erst danach dann das Div gleich Kalk, damit danach der Satzspiegel entsprechend berechnet wird, damit das alles da landet, wo es hin soll. Jetzt habe ich hier mal ein ultimatives Beispiel, wo das alles gleichzeitig passiert. Das heißt, ich definiere hier erst Section Mark und Subsection Mark um, damit ich hier das automatische Verhalten habe, damit hier jeweils Mark Both automatisch aufgerufen wird. Dann schmeiße ich alles weg, was ich bis jetzt an Positionierungen habe. Ja, wichtig, Clear Head Food bezeichnet nur diese I-Head, O-Head und so weiter Kommandos, nicht die hier oben, die sich darum kümmern, wie die Kolumnentitel automatisch gesetzt werden, sondern nur diese Kommandos, die sagen, was wo landet. So, dann sage ich hier, wir wollen, dass Jahrgangsbericht 2013 in der Kopfzeile steht, dass Left Mark und Right Mark da stehen und dass die Page Mark auch in der Kopfzeile steht. Dann definieren wir uns eine Linie, wir definieren uns eine Farbe für die Linie, wir definieren uns generell noch eine Farbe für das Ganze. Wir sagen dann, die Seitenzahl soll darüber hinaus noch riesig dargestellt werden. Und weil das, was ich hier gemacht habe, jetzt dreizeilig ist, ein Zeilenumbruch, zwei Zeilenumbrüche und eine Linie, muss ich Headlines auf 3,5 setzen, damit das Ganze passt. Und dann habe ich hier die Option Head Include. Die ist dafür da, dass die Satzspiegelberechnung berücksichtigt, dass so eine gewaltige Kopfzeile eher aussieht wie ein Teil des Satzspiegels und nicht so sehr wie nur eine einzelne alleinstehende Seitenzahl, die eher aussieht wie ein Teil des Randes. Und dann zum Schluss Div gleich Kalk, damit das Ganze berechnet wird. Wie sieht das im Ergebnis aus? So. Ich habe hier immer stehen Jahresbericht 2013, dann hier die beiden Marken, die ich da gesetzt habe aus den lebenden Kolumnentiteln, hier meine Seitenzahl, die da steht, hier dieser gewaltige Strich und man sieht das Ganze eben formatiert und entsprechend in Farbe. Das war so der Ausflug in, wie kann man eigene Layouts erzeugen, und damit sind wir für den fortgeschrittene LaTeX-Verwendung am Ende. Ich fasse nochmal zusammen, was haben wir gelernt? Wir haben gesehen, die Definition eigener Befehle und Umgebungen erzeugt mehr Struktur auf der einen Seite oder mehr Semantik in meinen LaTeX-Dokumenten. Aber mehr Struktur war die Variante mit, ich verwende ein Kommando, um mein kleines rotes Farbklötzelchen immer wieder zu zeichnen. Mehr Semantik war die Variante mit, ich nehme den GUI-Befehl, wenn ich was haben will, was irgendwie ein GUI-Element ist, und kann mir dann im Nachhinein überlegen, wie das aussieht. BibTeX können wir verwenden, um aus einer zentralen Datenbank ein Literaturverzeichnis zu generieren. Und mit Bibliography-Style stellen wir die Zitierweise ein, das heißt, wie die Referenzen im Dokument gesetzt werden. Und schließlich haben wir eben gesehen, mit CommaScript kann man Briefe nach DIN 5008 setzen. Man kann Papierformate einstellen, man kann Satzspiegel berechnen lassen und wenn man Kopf- und Fußzeilen anpassen will, hat man einen sehr großen Spielraum mit sehr vielen Möglichkeiten. Wieder der Hinweis, die CommaScript-Anleitung ist super, guck mal rein. Was finde ich denn noch so an Referenzen? Wir haben auch hier wieder das Buch von Kopka, LaTeX Band 1, das ist so das Standardwerk. Wir haben hier nochmal dazu geschrieben, Band 2 mit Ergänzungen, das ist ja so der fortgeschrittenere Teil. Hier oben aber die eigentliche Empfehlung, die CommaScript-Anleitung für alles das, was wir hier gemacht haben. Und meine Farbspielereien stammen aus diesem Artikel aus der Technischen Komödie. Da kann man aber auch die Anleitung vom X-Color-Paket hinzuziehen. Für maximal Interessierte hier die Empfehlung, das Standardwerk Techbook von Knuth. Das richtet sich allerdings nur an Leute, die sich für Tech interessieren, nicht für Leute, die sich für LaTeX interessieren. Genauso ist das hier Tech by Topic, Technicians Reference. Auch das beschäftigt sich mit Tech. Das ist also was wir eigentlich überhaupt nicht abgedeckt haben hier, da wir nur über LaTeX gesprochen haben. Die beiden Bücher gibt's aber gratis im Internet. Das heißt, die kann man sich mal angucken, wenn man wirklich ganz tief in die Materie einsteigen will. Hier noch eine Empfehlung oder zwei Empfehlungen über typografische Details. Die Bücher sind insbesondere dann spannend, wenn man nochmal gucken will, wie war das jetzt mit dem Satzspiegel, warum rechnet der den so aus, wie der das tut und was ist eigentlich und wie hoch sollte eine Kopfzeile sein und ist das eigentlich eine gute Idee, wenn ich jetzt in einer völlig irren Schriftart irgendwas in Pink irgendwo Ja, dann kann man in diesen Büchern nachschlagen. Lesetypografie beschäftigt sich insbesondere damit, wie generell Seiten aufgebaut sein sollten. Detailtypografie ist das Standardwerk, was sich damit beschäftigt, wie denn eigentlich so einzelne Zeichen gesetzt werden sollten, wie da der Abstand zwischen den Zeichen ist, wie Zeilenhöhen aussehen sollen, was man da so tut, was man wann tut und was welche Wirkung hat.